Tafelabenteuer, der Podcast. Wenn man schon einen an der Waffel hat, dann mit Sahne und Kirschen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Waffelabenteuer, der Podcast, in dem es um Abenteuer geht. Und es ist meine erste Folge mit Gesprächspartner. Das heißt, ich bin nicht mehr auf Solofaden unterwegs, sondern werde jetzt zu jeder Folge eine Person einladen, die ihre Geschichte, ihre höchstpersönliche Geschichte erzählt, in der es um skurrile Abenteuer geht, um bewegende Abenteuer, aber vielleicht auch um schreckliche Erlebnisse oder Dinge, die einen beeinflusst haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich sie überreden konnte. Und ich gebe zu, es ist ein bisschen komisch, jetzt anders mit ihr zu reden. Normalerweise rede ich mit ihr als Ehefrau und sie ist meine Ehemau. Jetzt muss ich versuchen, Distanz zu wahren und meine Gesprächspartnerin als Gast zu verstehen in meinem Podcast. Und deswegen hallo und herzlich willkommen, Rain Schröder. Hallo!
Hallo!
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, bei meiner ersten Duettfolge Waffelabenteuer dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Das ist sehr schön. Ich kenne dich natürlich jetzt schon ein paar Jahre, aber für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was tust du? Und ja, erzähl mal ein bisschen was von dir.
Ja, ich bin Rain. Ich bin rein zufällig mit dieser wundervollen Podcasterin hier verheiratet.
so viel Honig ums Maul geschmiere. Uiuiuiui.
Das soll ja auch gut werden. Genau. Mach so ein bisschen auch die Technik natürlich im Hintergrund. Das heißt also, ich habe dann die Aufgabe, das alles hier gleich noch zu schneiden und für die Podcatcher aufzubereiten. Und im wahren Leben, also fernab von Podcasts, bin ich IT-Administratorin. Und ja, das jetzt auch schon seit 14 Jahren.
Was machst du so in deiner Freizeit gerne?
Oh Gott.
Stell dich doch ein bisschen mehr so vor, dass wir so einen Eindruck von dir bekommen, wer du so als Mensch bist.
Zu viel.
zu viel?
Nein, es ist...
Das glaube ich nicht.
Doch, es ist wirklich so. Ich mach viel zu viel. Also angefangen von Anime über Motorradfahren, Bogenschießen, Musik, Streaming, YouTube... es ist einfach zu viel. Also ich sage immer, wenn der Tag nicht, wenn die 24 Stunden am Tag nicht reichen, nehme ich halt die Nacht dazu.
Ja, verstehe. Auf welcher Reise dürfen wir dich heute begleiten?
Ja, viele von euch werden sicherlich gemerkt haben, Name und Anrede und Stimme passen nicht ganz zusammen, noch nicht. Ich habe mich Anfang 2025 als trans geoutet.
Genau, das heißt, du warst bis Silvester für mich irgendwie noch mein Ehemann, der allerdings schon sagte, irgendwie hast du was mit non-binär zu tun. Mittlerweile darf ich dich als meine Ehefrau vorstellen.
Genau, das war ein Prozess tatsächlich, der aber jetzt nicht nur, ich sag mal, ein paar Wochen oder Monate gedauert hat, sondern diesen Punkt zu erreichen, dass ich sage, ja, ich bin trans, ich glaube, das hat über 20 Jahre gebraucht.
Erzähl mal, wie fing das so an? Was hast du als erstes gemerkt? Was hat dich dazu bewogen, darüber überhaupt nachzudenken, ob das so sein könnte?
Also ich kann nur von mir sprechen. Ich weiß aber aus dem Austausch mit der Community, dass es bei vielen auch so ist, dass es kein, es gibt nicht dieses eine Schlüsselerlebnis, wo man sagt, ah, okay, ja, ich bin trans. Sondern es sind viele kleine Dinge, die aufeinandertreffen, die zusammenkommen, wo man dann nach und nach realisiert, okay, ich bin zwar als Junge oder als Mädchen geboren, aber das passt irgendwie nicht mit meinem Selbstbild überein. Und bei mir war es so, angefangen hat es tatsächlich eigentlich auf eine sehr, ich sag jetzt mal, sehr dumme Art und Weise eigentlich. Also wenn
wieso dumm?
Ja, wenn ich das so erzähle, dann werden einige jetzt wahrscheinlich gleich wieder denken so, oh Gott, der hat noch mehr Probleme als nur das. Bei mir war es so, dass es sehr oft eben im Fernsehen zum Beispiel weibliche Charaktere gab, wo ich jetzt nicht dieses typische sag ich so, boah, die ist so cool, ich will so sein wie sie, sondern boah, die ist so cool, ich will sie sein. Also ich will sie sein. Und
das heißt, du wolltest gern nicht die Rolle tauschen, sondern du wolltest ja deine Rolle sozusagen oder dein Ich aufgeben und ein anderes Ich sein sozusagen.
Im Endeffekt ja. Also es war eben nicht so, dass ich gedacht habe, boah, die ist so stark und mutig, ich möchte auch stark und mutig sein, sondern ich wollte wirklich mit dieser Person den Platz tauschen.
Mhm.
Und das fing bei mir so mit Anfang der Pubertät eigentlich schon an. Warum es jetzt noch 20 Jahre gedauert hat, ist leider so ein bisschen dem geschuldet, wie ich groß geworden bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich in einem Umfeld groß geworden bin, wo es jetzt so diesen ausufernden Hass auf Schwule, Lesben, Transpersonen und so weiter gab. Aber zum Beispiel Transperson, Travestie, Drag, das war alles ein und das Gleiche. So.
Okay, und das heißt, da hat keiner für dich einen Unterschied gemacht, dass man dir das
Nein.
anders hätte näher bringen können.
Nein,
okay.
Es gab keinen Unterschied, das war halt alles Transpersonen, das sind jetzt so, ne, so diese typische Männer- und Frauenkleidern. Ne, so Mrs. Doubtfire.
Achso, das wurde dann tatsächlich so abgetan, als die verkleiden sich halt nur.
Im Endeffekt ja, also wie gesagt, Travestie und Transgeschlechtlichkeit, das war eins. Da gab es keine Unterscheidung.
Okay. Ja, verstehe.
Und auch darüber wurde sich dann auch natürlich ein Stück weit amüsiert und lustig gemacht. Ne? Also schwul, das waren grundsätzlich immer so diese weiblichen Menschen, diese weiblichen Männer mit rosa Handtasche und oh nein, ah, eine Spinne, ah. So, ne, also um
ja,
es mal zu überspitzen.
Sehr Klischee, es war dann sehr klischeebehaftet sozusagen.
Genau. Und dann in so einem Umfeld eben zu sagen, so, eigentlich gehöre ich mit dazu, das war schwierig. Das war, ja.
Wenn nicht sogar unmöglich.
Definitiv. Also es war für mich tatsächlich dieser Punkt, wo ich dann dachte, boah, nee, das kann ich jetzt nicht bringen. Es gab noch weitere, ich sag mal, Schlüsselerlebnisse tatsächlich, dass ich halt eigentlich auch, ich war bei einer Freundin zum Beispiel zu Besuch und die gehörte so ein bisschen so dieser Gothic-Szene an. Und die hatte dann relativ... Was heißt relativ? Die hatte dann ein ziemlich hübsches Kleid an der Tür hängen für ein Fotoshooting, was sie 2 oder 3 Tage später irgendwie hatte. Und die ganze Zeit war so dieser Moment so, oh, das ist so schön, oh, das will ich tragen. Gib's mir. Ne, also solche Sachen halt. Das waren eigentlich nur Kleinigkeiten, aber es war halt immer so dieses, nein, es kann nicht sein, was nicht sein darf. So.
Mhm.
Und das habe ich tatsächlich über meine Pubertät hinweg mit mir rumgeschleppt. Und auch natürlich darüber hinaus auch, als ich dann aus meinem Elternhaus ausgezogen bin. Weil irgendwann ist dieser Punkt erreicht, wo du dich selber gaslightest, wo du dir selber einredest, nee, das ist nur eine Phase. Das geht wieder weg. Ne? Du bekommst eingeredet, das kann nicht sein, also glaubst du es irgendwann. Und es hat bei mir wirklich eigentlich bis vorletztes Jahr gedauert, bis ich mir selber eingestanden habe. Es geht in erster Linie nicht darum, dass du realisierst, oh, ich bin trans, sondern dass du es dir selber eingestehst.
Mm. Ja, und du wirst ja nicht auf einmal trans, sondern du bist es ja irgendwie von Anfang an.
Genau.
Und du musst es halt erstmal für dich so verstehen und auch dann zulassen, dass du das bist.
Genau. Das Problem ist nämlich halt eben, dass du, wenn du in einem bestimmten in einer bestimmten Geschlechtsidentität geboren bist. Also ich sage jetzt mal binär Mann oder Frau. Ne? Also wenn du als Junge oder als Mädchen geboren bist, dann hat das für deine Umwelt, für dein soziales Umfeld immer eine gewisse Implikation.
Ja.
Immer so diese gewissen Rollen, die du erfüllen musst als Junge oder als Mädchen. Ich rede da jetzt nicht nur von Mädchen tragen rosa, Jungs tragen blau, was übrigens historisch bedingt völliger Schwachsinn ist, aber das lassen wir mal dahingestellt. Sondern es ist halt auch immer dieses, okay, Jungs tragen Baggy-Hosen und T-Shirts und Mädchen tragen Kleider. So.
Ja.
Und wenn du das so anerzogen bekommst, dann glaubst du das. Dann siehst du auch, wenn du dann mal einen Jungen siehst, der irgendwie eine Leggings trägt oder so, denkst du dir so, ne? Und da rauszukommen aus dieser Denke, das ist halt nicht einfach, wenn du wirklich eigentlich so gesehen 18 Jahre lang gesagt bekommst, so und so ist es.
Mhm.
Und erst wenn du dann aus dieser Familienbubble, nenne ich es jetzt mal, ausbrichst und in ein Umfeld kommst, wo du merkst, das ist gar nicht so schwarz-weiß, wie du es anerzogen bekommen hast, sondern da gibt es viele verschiedene Graustufen dazwischen. Das ist dann der Moment, wo du als erstes merkst, okay, warte mal, da war doch dieser eine Moment bei mir, vielleicht sollte ich mir erlauben, den mal etwas näher zu erforschen. Und sowas bei mir eben auch, dass ich auch nicht zu Anfang, also auch nicht von Anfang an, aber irgendwann dann gesagt habe, Mensch, ich fühle mich bei dieser Person, mit der ich jetzt mein Leben teile, fühle ich mich so wohl und auch so selbstbewusst quasi, dass ich mir erlauben kann, diese Emotionen, dieses, was ich bisher in mir immer versteckt und weggeschlossen habe, das mal zu erforschen.
Mhm.
Und das führte bei mir dann eben dazu, dass ich erst gemerkt habe oder für mich gesagt habe, okay, ich bin nicht binär, bin ich in gewisser Weise immer noch.
Und hat dir das geholfen, dass du das für dich das erste Mal benennen konntest? Hat das irgendwas mit dir gemacht?
Also ich sag mal so, wenn man es jetzt mal, wir haben gesagt, wir wollen es, also im Vorgespräch haben wir gesagt, wir wollen es nicht machen, aber ich muss es jetzt doch mal tun.
Ja, okay.
Wenn du es von einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachtest,
ja,
dann gilt Transgeschlechtlichkeit unter dem Begriff Geschlechtsdysphorie oder Geschlechtsinkongruenz als eine psychische Erkrankung.
Mhm.
Und es ist eigentlich wie bei jeder Erkrankung auch, sobald du weißt, sobald diese Krankheit, an der du leidest, einen Namen hat, wird sie für dich greifbarer.
Ja.
Und bei mir war es auch so, dass ich gemerkt habe, okay, das, was ich fühle, das, wie ich mich selber wahrnehme, wie ich mich selber sehe, das hat einen Namen, und zwar Nichtbinarität.
Mhm. Das bedeutet was?
Nicht-binär bedeutet, dass man sich eben, ja, also es ist so, dass in den Köpfen der Menschen ja dieses binäre Geschlechtsbild vorherrscht, Mann, Frau.
Ja.
Und dass man eben aber auch diese damit zugehörigen Geschlechterrollen verbindet.
Mhm.
Und nicht-binäre Personen sagen halt, okay, ich bin zwar als Junge oder als Mädchen geboren, aber ich fühle mich mit dem Geschlecht und den damit einhergehenden Stereotypen und Rollenerwartungen nicht wohl. Ich sehe mich irgendwo zwischen Mann und Frau.
Mhm.
Das ist nochmal jetzt was anderes als die in Anführungszeichen klassische Intergeschlechtlichkeit. Das heißt also wirklich eine chromosomale, also genetische Veranlagung.
Die man halt so also landläufig als Zwitter bezeichnet.
Genau.
Die sowohl männliche als auch weibliche Gene in sich haben.
Genau, das ist nochmal was anderes. Nicht-Binarität steht halt eher auf emotional-psychologischer Ebene zwischen den Geschlechtern.
Mhm.
Und dann gibt es da eben verschiedene Ausprägungen. Es gibt halt diejenigen, die sagen, okay, ich bin zwar körperlich weiblich und das ist für mich auch okay, aber ich schneide mir die Haare kurz und ziehe halt so typisch Jungsklamotten an und mache so typisch Jungssachen, bis hin eben zu Personen, die ein Stück weit eine körperliche Anpassung vornehmen, sei es über Hormone, sei es auch über Operationen, ohne aber jetzt explizit zu sagen, ich bin klassisch trans, weil wir müssen jetzt unterscheiden zwischen klassisch trans, also Mann zu Frau, Frau zu Mann, und eben dem, was als trans im Allgemeinen verstanden wird. Jetzt wird es wieder wissenschaftlich. Trans, das ist ja erstmal nur ein Präfix. Es gibt transatlantisch, es gibt transportabel, es gibt, also in Deutschland gibt es das, in Amerika ist das jetzt komplett gestrichen worden. Transformers heißt jetzt nur noch Formers. genau, nein, und
das heißt ja nichts anderes als verwandelbar sozusagen.
Ja, erstmal eigentlich.
Oder wandelbar.
Auf der anderen Seite von. Also Transport bedeutet, die Gegenstände sind am Ende auf der anderen Seite von dem, wo sie vorher waren.
Ja.
Ne, Transatlantik bedeutet auf der anderen Seite vom Atlantik. Und transgeschlechtlich bedeutet halt auf der anderen Seite von dem Geburtsgeschlecht.
Mhm.
Ob das jetzt dann eben, ob ich jetzt zum Beispiel eine Kiste nur 5 Zentimeter transportiere oder 5 Kilometer, spielt für das Wort Transport erstmal keine Rolle. Und so ist es eben auch bei der Transgeschlechtlichkeit, ob du jetzt nur ein Stück weit nicht mit deinem Geburtsgeschlecht übereinstimmst oder mit dem Geburtsgeschlecht komplett nicht übereinstimmst. Das ist egal. Und deswegen spricht man da auch so vom Transschirm, unter denen eben sehr viele andere Bereiche, wie zum Beispiel nicht-binär, wie zum Beispiel ein Stück weit auch Intersexualität, wie zum Beispiel auch Demisexualität drunter fallen.
Mhm.
Und das ist halt auch eine Sache, die so ein Stück weit ein Generationenkonflikt darstellt, weil zum Beispiel du hast dieses typische Bild, wenn du an Transpersonen denkst, denkst du im ersten Moment natürlich an diese klassische Transition, wurde in einem männlichen Körper geboren und passt diesen Körper eben weiblich an.
Mhm.
Um eben mit dem psychischen Geschlecht übereinzustimmen oder mit der psychischen Geschlechteridentität. Das ist so das Bild, ja, was in den Köpfen der Menschen vorherrscht, wenn sie das Wort Transperson hören oder ja, auch transsexuell. Und da findet eben jetzt gerade durch die jüngere Generation eben ein Umdenken statt, dass man eben trans als das begreift, was es wissenschaftlich ist, nämlich ein Oberbegriff für sehr viele Aspekte, so wie Autismus auch ein Spektrum ist, ist Trans auch ein Spektrum.
Da ist halt alles irgendwie so mit drin, wie zum Beispiel auch das Non-Binär-Sein.
Genau. Und nachdem ich das für mich erstmal begriffen hatte, war das für mich auch erstmal okay. Aber dann war wieder so dieser Punkt da, naja, da ist aber noch mehr.
Ne? Ja.
Also das nicht binär sein, das war ein erster Schritt, dass ich erstmal für mich auch akzeptiert habe, okay, es ist in Ordnung, weil diese Selbstakzeptanz ist eklatant wichtig, gerade wenn man aus einem Umfeld kommt, was eben nicht so supportive ist, wo die Eltern oder wo man nicht das Gefühl hat, man kann sich seinen Eltern anvertrauen oder seinen Geschwistern anvertrauen. Da war es für mich halt eklatant wichtig, schon mal einen Anfang zu machen. Aber es war für mich eben so, dass ich dann nach einigen Monaten, nachdem ich mich als nicht-binär geoutet habe, eben gemerkt habe, das ist ja schön und gut, aber das fühlt sich für mich immer noch nicht richtig an. Und da hab ich dann für mich eben Entscheidung getroffen, das Eingeständnis gemacht, ich bin nicht binär, ich bin trans. Also
ja,
klassisch trans. Was nicht heißt, dass es nicht auch trans nicht binär gibt. Jetzt wird es wieder kompliziert.
Das ist richtig komplex jetzt.
Also es ist wirklich ein Spektrum. Ihr könnt euch das so vorstellen, links rein männlich, rechts rein weiblich, in der Mitte nicht binär. Und dieses Nicht-Binär gibt's dann, kann man ja von zwei Richtungen erreichen, nämlich von weiblich und von männlich. So. Deswegen, ja. Also trans-nicht-binär ist zwar trans, also auf der anderen Seite vom Geburtsgeschlecht, aber tendieren zu nicht-binär. Na, also das Nicht-binär ist so ein Stück weit auch so, so ein Erscheinungsbild-Sache. Mm. Genau, und da habe ich dann halt für mich vor Weihnachten dann den Entschluss gefasst, okay, ich muss mich als, in Anführungszeichen muss, mich als trans outen, weil das sich richtiger anfühlt als nur in Anführungszeichen nicht-binär.
Und wann hast du, du hast für dich dann entschieden, das musst du halt jetzt dir eingestehen, aber es hat ja noch ein bisschen gedauert, bis du es mir, ich sag's mal, gestehen konntest, dass irgendwas im Busch ist, das habe ich ja schon immer gewusst. Ja. Und du hast halt nur nicht mit der Sprache rausgerückt. Wann oder wie hast du dich dann dazu durchgerungen, es mir doch zu sagen? Das war ja schon irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich hatte dich damals, als wir sind Auto gefahren, wir standen an der Ampel, dann habe ich irgendwie nochmal nachgebohrt, aus irgendeinem Grund hatten wir dieses Thema schon wieder auf unserem Schirm. Und dann hast du das ja einfach frei heraus von der Leber gesagt. Hast du dich dazu gedrängt gefühlt oder hast du gedacht, okay, der Zeitpunkt ist jetzt richtig, wenn nicht jetzt, wann dann?
Es ist für, ich denke, da spreche ich auch für andere Transpersonen. Es ist schwierig, wenn du Menschen hast, die dich als dein Geburtsgeschlecht kennen. Es ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel eine fremde Person treffe, der würde ich mich sofort als, hi, ich bin Rain, ich bin weiblich, vorstellen. Mhm. Bei Personen, mit denen du aber schon länger Kontakt hast oder vielleicht auch schon seit fast 20 Jahren zusammen bist, ist es immer noch mal was anderes, weil im Endeffekt ist es dann dieser Gedanke, okay, klar, es geht nur um mich, aber was ist denn mit dieser Person? So, ne? Weil du wirfst ein Stück weit, ich will nicht sagen, du wirfst die Vergangenheit weg, aber ein Stück weit ist es so. Ne? Du änderst eigentlich alles, was dich oder die Beziehung verändert sich dadurch. Und deswegen ist es mir halt so schwer gefallen, auch die letzten Jahre immer schwer gefallen, weil ich dachte, oh, wenn ich das jetzt mir eingestehe, das ändert alles. Und ja, wir haben eine feste Bindung, aber hält diese feste Bindung das aus? Und an dem Abend, als wir darüber gesprochen haben, kurz, das war zwischen Weihnachten und Neujahr, da war für mich der Punkt gekommen, wo ich für mich selber, wo ich mir selber eingestanden habe, ja, das hält unsere Beziehung aus. Und ich muss mir da keine Gedanken machen, weil ich weiß, wir haben bisher vieles überstanden im Privatleben. Da wird das hier jetzt auch nur ein weiterer Baustein werden. So. Und deswegen hatte ich an dem Abend, ich habe mich nicht gedrängt gefühlt, überhaupt nicht. Es war für mich wirklich in dem Moment der Zeitpunkt, wo ich dachte, ja komm, jetzt ist egal, jetzt lässt du die Katze aus dem Sack. Und was dann passiert, passiert.
Ja. War ja im Endeffekt auch gut. Dann hast du es mir gesagt, warst dann sehr offen mit mir. Ich habe es ein paar Tage sacken lassen, dann war es auch okay für mich, weil es war ja auch eine Veränderung und ein Abenteuer, was ich mit dir dann zusammengehe. Aber du musstest es ja auch noch unserer Umwelt sozusagen sagen und zumindest der Familie und unseren nahen Freunden sagen, ja, wenn Claudia mich jetzt als sie betitelt, dann ist das richtig, weil... wann hast du das gemacht und wie hast du das gemacht und wie konntest du das ja für dich gut umsetzen?
Ja, das war tatsächlich ganz interessant, weil ich habe tatsächlich verschiedenste Reaktionen gesehen. Also du, klar, die direkte Familie, die waren die Ersten, die es erfahren haben. Und das war eigentlich auch kein wirkliches Problem. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie eine negative Reaktion oder so erfahren würde. Im Freundeskreis war es so, dass wir zwei Personen zum Beispiel hatten, die selber eine Beziehung führen, wo eine Person trans ist. Das war also, das war tatsächlich, sich da zu outen, das war so ein bisschen so, ja, ist halt so, ne? Mhm. Mein bester Kumpel, der hat sehr cool reagiert, da hatte ich tatsächlich am meisten Angst vor. Aber der hat sehr cool reagiert. Was ich allerdings gemerkt habe, was mich auch sehr überrascht hat tatsächlich, ist, dass wir, ich nenne jetzt keine Namen, aber wir haben Personen im Freundeskreis, die familiär mit diesem Thema Trans zu tun haben. Und bei denen ich bis heute nicht weiß, ja, was ist denn jetzt? Weil auf der einen Seite haben sie mir, als ich ihnen gesagt habe, ja, ich bin trans, gesagt so, ja, endlich, das wussten wir schon seit Jahren, endlich gestehst du es ja auch mal ein. Auf der anderen Seite ist es aber offensichtlich immer noch nicht bei denen so richtig durchgedrungen, habe ich das Gefühl, weil sie mich immer noch als er anreden.
Mhm.
Und ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt. Ich meine, ich bin ja jetzt noch ganz am Anfang. Das ist jetzt erst 4, 5 Monate her, dass ich mich als trans geoutet habe. Das heißt also, die interessanten Stationen der Reise, die kommen jetzt erst noch. aber ich habe die Hoffnung, dass sich da noch was ändert. Ich weiß es nicht. Aber es ist interessant, wie viele Personen tatsächlich mir wiedergespiegelt haben, so, ja, das wussten wir. Das ist jetzt für uns keine Überraschung. Es ist, ja, ist sehr interessant.
Hast du wahrscheinlich mehr Zeichen gesendet, als dir bewusst war, ne?
Ja, ich verstehe es selber nicht. Eine Freundin von uns, die auch trans ist, die sagte, selbst ihr Hausarzt wusste Bescheid, bevor sie Bescheid wusste.
Also, ja, kannst du mal sehen. Ich wusste auch schon länger, dass das wahrscheinlich in dir schwelt und du nur nicht den, ja, den Dreh kriegst, das dir selbst einzugestehen.
Das stimmt, ja.
Deswegen war das ja immer so oft Thema bei uns wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch.
Das haben wir durch unsere Ehe immer mitgenommen, dieses Thema. Das war ja irgendwie immer mal wieder, dass das auf den Tisch kam.
Ja, interessant übrigens an dieser Stelle. Jetzt muss ich eure liebe Gastgeberin doch noch mal ein bisschen exposen hier. Du weißt, welche Geschichte jetzt kommt, oder?
Nee.
Pass auf. Ich habe mich, ich glaube am 27. oder 28. Dezember habe ich mich dir gegenüber geoutet.
Nee, am 30.
Oder am 3. Kann auch sein, am
30. Es war ein Tag vor Silvester.
Okay. Im neuen Jahr waren wir einkaufen.
Ach so, ja.
Jetzt weiß es. Wir Jetzt waren einkaufen. Ich. Und wir waren in einem Discounter mit A. Und die hatten dort Damen-BHs im Angebot. Und sie guckt mich, brauchst du? Ich gucke sie an. Hallo,
ja, ich wollte, das ist für mich ich wollte, auch so neu. Ich wollte dir helfen. Ich wusste ja nicht, wie weit du schon bist. Ja, ihr merkt, wir gehen dieses Abenteuer tatsächlich jetzt gemeinsam. Und das Schöne ist, wir gehen beide dieses Abenteuer das erste Mal.
Genau. Also,
das heißt, keiner hat irgendwelche Erfahrungswerte, die vorher schon sind und die halt alle nicht in Stein gemeißelt sind. Ne?
Nee, das ist eben der Punkt. Es gibt Gemeinsamkeiten, natürlich, zwischen den Transpersonen und ein Stück weit auch eine ähnliche Geschichte, sag ich jetzt mal. Aber trotzdem ist jede Transition ist einzigartig.
Ja.
Und die Sachen, die für Person A gelten oder die Erfahrung, die Person A gemacht hat, müssen nicht zwingenderweise auch für Person B gelten. Und das macht es halt eben so spannend und so interessant. Vor allen Dingen auch, wenn man dann in den Therapiegruppen, also in Deutschland ist es so, dass anders als in anderen Ländern es eben nicht ausreicht, dass man sagt, ja, ich bin trans und der Arzt sagt, alles klar, dann brauchen Sie diese und diese Medikamente, die haben diese und diese Nebenwirkungen, sind Sie damit einverstanden? Ja, okay, hier bitte. So, ne? Das ist in Deutschland nicht so, sondern in Deutschland ist es eben so, dass in der Regel von einem Psychotherapeuten oder Psychiater eine Indikation gestellt wird. Das heißt, der führt mit dir ein Gespräch und am Ende dieses Gespräches sagt er dann, ja, ich glaube, Ihr Eindruck, dass Sie trans sind, ist richtig. Hier haben Sie es auch nochmal schriftlich. Damit können Sie jetzt zu einem Facharzt gehen und sich Hormone verschreiben lassen. Und es ist so, dass ich tatsächlich, muss ich sagen, glücklicherweise sehr schnell einen Therapieplatz auch bekommen habe.
Genau, das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt. Das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, was jetzt deine nächsten Schritte auf deinem Abenteuer sind.
Genau. Also ich habe mir einen Therapieplatz gesucht, weil ohne Therapie keine Indikation, ohne Indikation keine weitergehenden Maßnahmen. Und bin dort in einer Therapiegruppe. Und es ist interessant zu sehen, wenn ich jetzt mit den anderen Personen ins Gespräch komme, wie einerseits die Erfahrungen sich decken, aber andererseits eben auch vollkommen anders sind. Also es ist sehr interessant, sehr individuell, diese Reise. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, wir haben, das muss man ja sagen, wir haben durch unser Umfeld, also durch Freunde und Bekannte, haben wir Berührungspunkte gehabt. Wir haben aktuell eine Freundin, die trans ist. Wir hatten in der Vergangenheit einen Freund, der sich als trans geoutet hat und den wir ein Stück weit auch bei dieser Transition begleiten durften. Aber trotzdem ist es dann natürlich nochmal was anderes, wenn man selber betroffen ist. Klar. Und bei mir ist es jetzt eben so, dass ich jetzt eben diese Therapie mache, die aber in dem Sinne, also wenn man jetzt denkt, okay, Transtherapie, jetzt habe ich vorhin schon davon gesprochen, dass Transgeschlechtlichkeit als Krankheit gilt. Da kann ich gleich sagen, also ein guter Therapeut, du tippst schon wieder. Ich höre das.
Ich tippe, das stimmt.
Ja, lass es, man hört das.
Sorry.
Dass Transgeschlechtlichkeit, wenn man einen guten Therapeuten hat, dass es nicht darum geht, einem diese Transgeschlechtlichkeit auszureden oder wegzutherapieren, sondern viele Therapeuten bieten eben das, was du brauchst oder was du dann machst, unter dem Begriff Transitionsbegleitung an. Das heißt, sie begleiten dich auf deiner Reise. Sie sind natürlich auch, wenn du jetzt im Rahmen der Hormone oder so irgendwie mit Stimmungsschwankungen oder so zu kämpfen hast, natürlich sind sie dann auch klassisch Therapeut und helfen dir in der Situation. Aber es geht eben nicht darum, so Sigmund Freud-mäßig, legen Sie sich mal auf die Liege und dann erzählen Sie mir mal, ja, Sie sind nicht trans, Sie haben nur einen Ödipus-Komplex.
Achso, sein Therapeut hat auch keine Liege. Das ist ein Klischee, was ich bisher noch nirgends gesehen habe. Nee, also ich habe auch keine
Sessel.
Liege.
Der hat einen Sessel.
Ich hab auch einen Sessel.
Beziehungsweise, also in den Therapiegruppen sitzen wir halt in so einem klassischen Schulkreis, wie in so einer Selbsthilfegruppe, auf Holzstühlen.
Wie unbequem. Und dann fast 3 Stunden, das ist ja schon wirklich hart.
Nein, weil wir haben früher in der Schule auch 8 Stunden auf so unbequemen Holzstühlen
okay,
gesessen.
Okay, ja, aber jetzt bist du einen Tacken älter. Jetzt
danke.
Geht das nicht. Ja, bitte, ich erinnere dich gerne dran.
Naja, ich könnte jetzt gegenschießen, aber ich lasse
es. Nein, du machst jetzt hier gar nichts, du bist bitte höflich.
Nein, die Sache ist die, also in seinem Büro hat er tatsächlich, er sitzt auf so einem Baststuhl. Und die Patienten auf einem... also ein guter Therapeut, der versucht eben nicht, dir das Transsein wegzutherapieren, sondern er begleitet dich halt. Und ich bin in so einer Gruppe, wo es eben genau darum geht, eben die Transition zu begleiten.
Ja.
Und da ist es jetzt so, dass dieser Arzt, also es gibt Therapeuten, die einem eine Indikation relativ schnell ausstellen. In der Regel schon nach 3 bis 4 Sitzungen. Also ich sag mal, wenn du einen Therapeuten findest, kannst du nach 2 Monaten schon die Indikation haben und mit der Hormontherapie beginnen. Er macht das anders. Bei ihm ist es so, dass er eben 6 Monate lang erstmal die Therapie macht und dann am Ende eben dann die Indikation
und dann
ausstellt.
Für dich auch einschätzt, ob es wirklich das ist, was du fühlst oder ob da vielleicht doch was anderes hinterhängt.
Ja, genau, in gewisser Weise.
Also das schätzt er schon, also das fände ich schon auch wichtig, dass er
ja,
das auch einschätzt.
Aber,
dann
ja,
auch
aber ich sag mal so, es gibt Therapeuten, die dann wirklich, du sagst dann irgendwie von wegen, ja, und mein Vater, der war schon etwas strenger, aha, Kindheitstrauma, sie sind nicht trans. So, ne? Die suchen schon so nach diesen winzigen Wortfetzen, wo sie dann irgendwas anderes draus ableiten
können.
Ja, das
stimmt. Und das muss ja nicht sein. Aber wenn er nach diesen 6 Monaten schon irgendwie die Idee hat oder könnte was anderes schwelen,
ja, klar,
guckt er schon nochmal genauer hin.
Ja, klar.
Ne? Ja, und das ist tatsächlich ja auch sehr wichtig, dass man so jemanden hat und der einen dann auch so richtig offen auch begleitet, wo man auch Vertrauen so hat, dass der ihr das nicht sofort ausredet,
genau,
sondern er wirklich dich erstmal so nimmt, wie du bist, mit all deinen Gefühlen und dann aber als Therapeut schon professionell draufschaut.
Genau. Und nach diesen 6 Monaten, also bei mir wäre das dann etwa im September, kann ich dann mit der Hormontherapie beginnen. Und die Hormontherapie ist der erste Schritt, den eigentlich alle Transpersonen gehen. Das bedeutet also, dass quasi die Hormone, die Hormonproduktion durch Medikamente quasi geändert wird. Also bei mir wäre das zum Beispiel eben, dass künstlich Östrogen zugefügt wird und gegebenenfalls auch mit einem Testosteronblocker gearbeitet wird. Was dann zur Folge hat, dass der Körper biologisch gesehen durch eine zweite Pubertät geht.
Ja, ich weiß, und das macht mir ein bisschen Sorge. Aber auch das stehen wir zusammen durch,
genau,
würde ich sagen. Ich kaufe dir einen Spiegel und dann passt das schon.
Ich habe einen Spiegel im Bad, danke.
Also, nee, du kriegst so einen Handspiegel von mir, dass du dann immer wieder, du weißt das, was das Problem ist, guck mal in den Spiegel.
Du darfst, nee, das ist eine schlechte Idee, so ein Handspiegel kann man auch als Waffe verwenden, egal.
Oh, das ist schlecht, das stimmt.
Genau, das heißt also, die Hormontherapie, das ist in der Regel immer so der erste Schritt. Und dadurch verändert sich dann der Körper. Das heißt also, die offensichtlichen Sachen verändern sich, also sprich Brustwachstum, die Hautbeschaffenheit verändert sich, die Haut wird weicher, gewisse andere Faktoren, die dann noch passieren. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die jetzt nicht innerhalb von, ich sag mal, ich nehme jetzt 2 Jahre Hormone und dann juhu, fertig, sondern so eine Hormontherapie kann tatsächlich bis zu 10 Jahre brauchen, bis sie wirklich die volle Wirkung entfaltet.
Und selbst dann darfst du die Hormone ja nicht einfach absetzen.
Genau.
Das heißt, die nimmst du dann schon dein Leben lang.
Genau, aber es ist eben so, dass so eine körperliche Veränderung,
ja,
durch Hormone bis zu 10 Jahre dauern kann, bis sie, ich sage jetzt mal, abgeschlossen ist.
Ja, also, obwohl ich das tatsächlich verständlich finde. Ich meine, dein Körper braucht Jahre, bis er für sich männlich ist. Natürlich braucht es dann auch, um diesen Prozess nochmal umzukehren und nochmal anders zu werden. Also das kann ich schon verstehen, dass das so lange braucht und dass das auch glaube ich gut ist, dass der Körper dann so lange braucht.
Genau. Und genau, die Hormone muss ich weiternehmen, das ist klar. Es gibt Dinge, wo ich sage, Transmänner haben es leichter. Stichwort Stimme.
Ja.
Testosteron verändert die Stimme, Östrogen nicht. Das heißt also, das ist eine weitere Sache, an der ich dann im Laufe der nächsten Jahre...
Guck mal, du nimmst alle die Antworten immer schon gleich vorweg. Also die nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, was so in den nächsten Jahren für dich der oder dein Wunsch ist, was noch passieren soll oder was du dir jetzt vorstellen kannst. Das kann sich ja im Laufe der Zeit tatsächlich noch ändern, dass du sagst, das will ich jetzt nicht mehr oder das soll jetzt auf jeden Fall noch. Deswegen erzähl doch mal so einen Ausblick, was du dir wünschst. Das ist ganz schlimm, dass du mir meine Fragen vorwegnimmst.
Ich muss gestehen, ich habe das Skript nicht gelesen, aber wir sind 20 Jahre zusammen. Ich glaube, das färbt irgendwann dann ab, dass ich genau weiß, was du denkst.
Soll ich mal sagen, das Skript kannst du nicht lesen, das ist in meinem Kopf. Aber schön, dass du in meinem Kopf drin bist. Könntest du bitte da rausgehen?
Nö, es ist sehr geräumig da, sehr viel Platz. Entschuldigung. Nein, also.
Hallo?
Ehrliches Mobbing.
Ja, ich merke das schon hier.
Nein, also genau. Was in den nächsten Jahren ist, also erstmal die Hormontherapie, die an sich erstmal 1,5 Jahre dauert. Also von der Krankenkasse. Es ist so, dass es natürlich noch weitergehende Maßnahmen gäbe. Von der klassischen geschlechtsangleichenden Operation. Das heißt also, die Geschlechtsmerkmale werden dem psychologischen Geschlecht oder der psychologischen Geschlechtsidentität angeglichen. Bis hin zu Anpassungen der Knochenstrukturen. Also die sogenannte Facial Feminization Surgery oder Facial Masculinization Surgery, wo eben wirklich in den Knochenaufbau eingegriffen wird.
Verstehe.
Weil das Problem ist, wenn du, also du kannst grundsätzlich so eine Transition immer machen, egal wie alt du bist, aber wenn der Knochenbau an sich abgeschlossen ist, was mit 35 in der Regel der Fall ist. Das wäre jetzt anders, wäre ich jetzt mit 15 angefangen, wäre das nochmal was anderes. Da hätte man dann
hätte sofort das Testosteron blocken können und genau. Du wärst nicht komplett in der Pubertät drin gewesen.
Genau.
Ja.
Das heißt also, das wäre noch eine Möglichkeit. Dann gibt es die Vocal Cord Surgery. Das heißt, dass auch die Stimmbänder operativ verkürzt werden.
Das würdest du machen wollen oder siehst du da zu viel Risiko für dich?
Ich persönlich, also ich habe Respekt vor jeder Transfrau, die diese Operation macht. Ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden.
Ja, kann ich verstehen.
Weil es andere Möglichkeiten gibt. Stichwort Logopädie. Das heißt also, es gibt etliche Beispiele auch im Internet von Transpersonen, die durch Stimmtraining und Stimmbildung ihre Stimme so verändert haben, dass sie tatsächlich von der Stimme her als weiblich geboren wahrgenommen werden können. Das wäre also mein präferierter Weg.
Ja. Wird das von der Krankenkasse bezahlt oder bist du dann Selbstzahlerin?
Das weiß ich. Also man kann einen Antrag stellen. Ja.
Ja.
Aber da ist es halt so wie bei vielen Anträgen bei der Krankenkasse, das wird dann geprüft und dann wird darüber eine Entscheidung getroffen. Und ich glaube tatsächlich, also ich kenne die Statistiken nicht, aber es gibt gewisse Maßnahmen, die relativ oft abgelehnt werden und logopädische Maßnahmen gehören meines Wissens nach mit dazu. Deswegen, es gibt auch noch eine andere Sache. Zum Beispiel, die bei mir eben zum Tragen kommt, nämlich die dermatologische Haarentfernung.
Mhm.
Ne, das heißt also Bart entfernen und sofern die Hormontherapie da keine gute Arbeit macht, auch am Körper Haare entfernen. Da ist es so, dass ich mit sowohl dem Therapeuten als auch mit meinem Hausarzt, als das Gespräch eben darauf gekommen ist, von wegen, ja, ich bin trans, dass die mir sofort eben zurückgespiegelt haben, ja, also Entschuldigung, aber diese Art der Therapie, brauchen sie gar nicht sich drum kümmern, einen Antrag zu stellen. Weil,
ja, wird dann sofort abgewiedelt, ne? Das sind so Sachen.
Nee, das nicht mal. Aber die Krankenkassen, der Zuschuss, den die Krankenkasse leistet, der ist so gering. Also ich sag mal, man spricht in der Regel von 8 bis 12 Behandlungen, die man braucht.
Ja.
Das heißt also, man würde in diesen 8 bis 12 Behandlungen, würde man vielleicht 120 bis 150 Euro sparen durch die Krankenkasse.
Obwohl, ich finde, das ist ein Betrag, den kann man ruhig mal einsparen. Also ich finde, wenn die Krankenkasse was blechen kann, dann sollte sie das auch tun. Also, finde ich persönlich.
Ja.
Aber das ist nur meine Meinung.
Ja, aber du siehst halt, in welchen Größenordnungen da die Krankenkasse eben, und dass es da dann viele gibt, die sagen, boah, nee, dann spare ich mir das lieber, weil...
Ja, habe ich ja bei meinem Rollator gesehen, da waren es ja 80 Euro, die man einen Zuschuss kriegt, und dann denkst du, das reicht ja gerade mal für den Koop.
Ja, genau, damit kriege ich den linken Reifen, damit kann ich schon mal durch die Gegend eiern, aber das war's dann auch schon.
Richtig.
Also da gibt es halt eben sehr viele Transfrauen, die dann sagen, nee, das ist es mir dann nicht wert, diesen ganzen Aufwand mit MDK und so weiter und so fort. Das mache ich dann lieber als Selbstzahlerin und dann bin ich da unabhängiger. Wo ich stand jetzt, und das werde ich tatsächlich dann von der Hormontherapie ein Stück weit auch abhängig machen, wo ich noch nicht ganz schlüssig bin, ist tatsächlich die geschlechtsangleichende OP.
Mhm.
Also da bin ich mir noch nicht schlüssig. Mein erster Impuls ist aktuell ja.
Mhm.
Aber wie du schon sagtest, das kann sich alles noch verändern. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ich sag mal so, es ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Mhm. Also ich sag mal, wenn ich nach außen hin weiblich wirke und auch weibliche Gesichtszüge habe und weiblichen Körperbau habe,
Ich weiß, was du meinst.
Ne, das hat niemanden anzugehen.
Das sieht man nur auf dem Klo und da gehst du meistens alleine hin. Es sei denn, du bist dann wirklich eine Frau, dann gehen wir da zusammen hin, weil Frauen nur gemeinsam pissen gehen. Wenn ich das mal so unverblümt sagen darf.
Okay, das Klischee stimmt schon mal. Okay, danke. Genau, nein, aber das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, allein, das klingt jetzt so platt, wenn ich das sage, aber allein vom Gefühl her, ist es Stand jetzt so, dass ich sage, ja, weil sonst fühlt es sich einfach falsch an. Aber das wird die Zukunft zeigen. Ich bin ehrlich, ich freue mich jetzt erstmal auf den Sommer, wenn ich mit der Hormontherapie beginnen kann, sofern das möglich ist. Bei mir gibt es noch so andere Faktoren gesundheitlicher Art, wo aktuell noch ein Fragezeichen hintersteht. Aber ich gehe erstmal vom Besten aus.
Ja.
Den ersten Schritt habe ich jetzt, beziehungsweise eigentlich den ersten und den zweiten Schritt habe ich jetzt schon gemacht. Der erste Schritt war natürlich die Therapie. Der zweite Schritt ist eben dann die Anpassung des Namens und des Geschlechtseintrags im Personalausweis. Das ist auch eine Sache, die dank dem Selbstbestimmungsgesetz, was im November in Kraft getreten ist, deutlich erleichtert wurde. Trotz Widerstand von konservativ rechts außen. Weil es einfach eben mit einer Selbsterklärung getan ist und man jetzt nicht für ein, in Anführungszeichen, einfachen Verwaltungsakt. Es ist eigentlich ein, na gut, das einfach streichen wir mal, für einen Verwaltungsakt, da irgendwie 2000 Euro für gerichtliche Gutachten ausgeben muss und dann muss man noch zum Gericht hin. Der Richter muss dann sagen, ja, anhand der vorliegenden Unterlagen, Sie sind trans und dürfen jetzt Ihren Namen ändern, was bis zu dem Zeitpunkt eben leider notwendig war, was aber eben auch in Teilen, also das ganze Verfahren wurde in Teilen als verfassungswidrig angesehen und daher musste der Gesetzgeber eben ein neues Verfahren schaffen, was jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz Gott sei Dank umgesetzt wurde. Aber auch da kann man Spaß haben, wie ich jetzt selber leider feststellen musste.
Genau, wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann folgt doch der lieben Rain einfach auf den Social Media Plattformen. Da berichtet sie immer mal wieder, was gerade so los ist.
Genau, da wird demnächst auch noch, also wenn die Unterlagen jetzt da sind, was hoffentlich bald passiert, ich muss da nächste Woche nochmal Rücksprache mit dem Standesamt halten, wird es dazu auf jeden Fall ein ausführliches Video auf meinem TikTok-Kanal Hi, I'm Rain geben.
Genau, das werde ich auch in die Folgenbeschreibung packen, damit ihr der lieben Rain folgen könnt, denn natürlich begleitet sie sich selber auf ihrem Abenteuer auch.
Genau.
Wär schlimm, wenn nicht.
Genau.
Ich schiele langsam so zur Uhr, wir sind glaube ich schon drüber als das, was ich eigentlich wollte, aber es ist ja auch gut so. So eine letzte Frage. Wenn jetzt Menschen sagen, ja, ich habe jetzt den Mut, aber ich weiß nicht so genau, was jetzt kommt und wie das alles vonstatten geht. Haben die Menschen eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können? Oder ich als Angehörige, gibt es irgendeine Institution, die bei Fragen helfen kann? Kann ich mich irgendwohin wenden?
Also wenn man jetzt eben in dieser Situation ist, dass man zum Beispiel niemanden um sich herum hat, den man fragen kann oder vielleicht auch eine externe Stelle haben möchte, wo man sich Rat holen kann, kann ich aus eigener Erfahrung zwei Verbände empfehlen. Das ist zum einen der Bundesverband Trans. Das ist einer der größten Verbände, die sich nicht nur als Anlaufstelle für Transpersonen oder auch Personen verstehen, die ihre Identität hinterfragen, die entweder eigene Angebote haben oder auch Angebote wie Selbsthilfegruppen vermitteln können, sondern die machen auch auf Bundesebene in der Politik Lobbyarbeit für die Transmenschen, für die LGBTQ-Community. Das zweite ist die DGTI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit. Die haben bis vor einiger Zeit, also bis zum eigentlich 1. November, wo jetzt das neue Gesetz in Kraft getreten ist, ein besonderes Privileg gehabt, beziehungsweise sie bieten es immer noch an, auch wenn es eigentlich jetzt, Stand jetzt nicht mehr so notwendig sein dürfte wegen des Selbstbestimmungsgesetzes, und zwar einen Ergänzungsausweis. Das ist also wirklich ein Ausweisdokument, was aufgrund seiner Anerkennung auch in der Politik auch von anderen Stellen eben anerkannt ist. Das heißt also, auch bei einer Polizeikontrolle, bei Universitäten, Versicherungen etc. etc. ist dieser Ausweis akzeptiert. Nur Banken sperren sich da immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, die bieten eben auch sehr viel an für die Beratung von Transmenschen. Die haben wundervolle Personen auch als ehrenamtliche Mitarbeiter, die nicht nur Transpersonen Rat geben können, sondern auch Angehörigen von Transpersonen, also Eltern, Geschwister, Ehepartner.
Genau, wir haben die DGTI tatsächlich um Rat gebeten oder ich habe das getan und ich kann die wirklich sehr, sehr empfehlen und die brauchen auch immer Leute, die ehrenamtlich helfen.
Genau, also das sind so die beiden Stellen, Bundesverband Trans und DGTI, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Es gibt noch sehr viele andere, die sich auch gegenseitig natürlich verlinken. Das heißt also, auf den Seiten von dem BVT und der DGTI findet ihr auch weitere Informationen über andere Verbände, auch in eurer Nähe vielleicht. Also ihr seid nicht allein da draußen. Es gibt immer Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
Ein schöner Schlusssatz, liebe Rain. Ich würde mich freuen, Rain, wenn wir zu gegebener Zeit nochmal gemeinsam reden und gucken, wie dein weiteres Abenteuer oder unser Abenteuer, muss ich ja tatsächlich sagen, läuft. Höhen und Tiefen vielleicht nochmal beleuchten. Mal gucken. Also das würde ich mir wünschen, dass wir das nochmal machen, wenn du da Lust zu hast.
Sehr gerne.
Sehr schön. Und ansonsten kann ich nur sagen, danke für dieses schöne Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mal nicht die Ehefrau zu sein, sondern einfach nur Podcasterin und Gesprächspartnerin. Ich hoffe, ihr da draußen hattet richtig Bock, diese Folge zu hören. Und wenn ihr mir irgendeine Nachricht hinterlassen wollt, dann tut das gerne, dass ich auch erfahre, ob ihr das gut fandet. Jetzt muss ich gerade nochmal meine Technik fragen. Liebe Rain, wie war nochmal meine Mailadresse, wenn die sich melden wollen? Info@, Kari@, ich weiß es nicht mehr.
Ach du Schande, ja, warte mal, das sage ich dir gleich.
Auf jeden Fall @waffelabenteuer. Waffelabenteuer.de. Genau. Das weiß ich, aber welches, oder Claudia@waffelabenteuer.de?
Podcast@waffelabenteuer.de.
Seht ihr, podcast@waffelabenteuer.de ist die Mailadresse und wenn ihr mitmachen möchtet und mit mir euer Abenteuer besprechen möchtet und von eurem Abenteuer erzählen wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail oder sprecht mich auf Social Media an, auch da ist das möglich. Rain, ich danke dir von Herzen, dass wir das machen konnten.
Sehr gerne.
Und ihr hört mich dann in etwa 4 Wochen wieder. Mal sehen, wen ich dann zu Gast haben werde. Und in diesem Sinne, ich schaff das schon und ihr da draußen, ihr lasst bitte Wunder geschehen.